Vom Rock and Roll
zum Rock.
Präsentiert eine Sendung mit Beiträgen aus der Serie.
All we need is rock.
Die letzte Sendung heute vor einer Woche stand ganz im Zeichen von Buddy Holly. Gespräche mit seinem damaligen Produzenten Norman Petty und seinen Eltern im texanischen Lubbock traten an die Stelle eines Interviews mit Buddy selbst. 1959 brachte ihn ein Flugzeugabsturz um den besseren Teil eines glücklichen Lebens, das gerade begonnen hatte. Buddy Hollys Musik ist zeitlos, wie wir heute wissen. Denn immer neue Sänger, darunter anerkannte Weltstars, versuchen ihr Glück mit seinen Liedern. Und die Hitparaden geben ihnen recht. Mr. Music, Paul McCartney, hat sich einen Jugendtraum erfüllt, als er vor 2 Jahren alle Verlagsrechte Buddy Hollys in einem feierlichen Akt in London angekauft hat. The Singers May Die. Their music lives on. Ladies and gentlemen, this is B.B. King.
You know, I've cried for help, but it seems like nobody have ever heard my plea. I know everybody's got trouble, and a lot of times seem like more than they need. And a lot of times I sing about the woman, and often I say if she'd take me back again, then I wouldn't have to listen to the blues. If they knock, I wouldn't let them in. Yes, I've never had much, so if I didn't have much, you know I don't have anything to lose. Even the air I breathe once, it seemed like it's been used. But I can't stand to see how it seemed like everybody has the blues. The tears fill my eyes. As I walk away, and all I can do seem like is think about what will happen the next day. So ladies and gentlemen, this is yours truly, B.B. King. Thank you for loving the blues. Thank you.
B.B. King. Am 16. September 1925 auf einer Farm in Itabini, Mississippi geboren, wurde zum King of the Blues. Jeder Blues- und Rockmusiker, schrieb später die Zeitung Rolling Stone, der B.B. King nicht als wichtigen Einfluss nennt, ist entweder ein Ignorant oder ein Lügner. Als Riley B. King 4 Jahre alt war, machte sich sein Vater auf die Socken und verließ die Familie. 5 Jahre später starb seine Mutter. Mit 10 Jahren wurde er Melker, mit 12 Arbeiter auf einer Farm und ging, wie er sagte, immer nur hinter einem Pflug her. Jahrelang, eine Ewigkeit. Aber ich wusste, ich wollte etwas anderes. Anschließend arbeitete er als Baumwollpflücker, bis er Mitte der 40er Jahre sein Geld als Straßen- und Barsänger verdiente. 1948 bekam er die Chance, für die schwarze Radiostation WDIA in Memphis in Tennessee nachts eine Sendung zu machen. Er spielte jeden Tag von 0.15 Uhr bis 0.30 Uhr mit einem Trio live und legte dann von 1 bis 2 und von 3 bis 4 Uhr morgens Platten auf. Er nannte sich Beale Street Blues Boy und durfte die Musik über den Sender kommen lassen, die er gut fand. Natürlich legte er hauptsächlich Rhythm and Blues Platten auf. Das war er, der Beale Street Blues Boy B.B. King, wie er sich schon damals nannte. Es muss schon etwas Besonderes an ihr, der Beale Street, gewesen sein. Tatsächlich war sie um das Jahr 1950 das Zentrum der Musikszene von Memphis. Man könnte diese Straße den Broadway der Schwarzen genannt haben. Und es war Sam Phillips' Vorteil, dass sich sein Memphis Recording Service und sein Schallplattenstudio unweit dieser Beale Street befanden. Hier, inmitten der schwarzen Musiker ihrer Clubs und Trinkhallen, sah man den jungen Presley stehen, der auch dort die Bekanntschaft von B.B. King machte, bevor es ihn selbst auf Schallplatten gab. Die Ausgabe der Zeitung Tri-State Defender vom 22. Dezember 1956 brachte ein Foto von Elvis und B.B. King händeschüttelnd, damit signalisierend, dass sich der leidenschaftliche Verfechter des Blues, B.B. King, mit dem von Presley um den Rhythm and Blues entfachten Wirbel abzufinden schien. In der Beale Street von Memphis hatte sich der junge Presley das Rüstzeug geholt, von dem er bei seinen ersten Auftritten profitierte. Erinnern wir uns auch an W.C. Handy, der dieser Straße seinen Beale Street Blues widmete. Und hier ist einmal instrumental der Beale Street Blues mit dem Orchester Tommy Dorsey, aufgenommen im Jahre 1937. Thank you. Welche Ereignisse lieferten in dieser Zeit die Schlagzeilen? Montgomery, Alabama. Die schwarze Näherin Rosa Parks fährt, wie jeden Abend, müde von der Fabrikarbeit nach Hause. Die Plätze im Bus waren streng unterteilt. Vorn durften die Weißen und hinten mussten die Schwarzen sitzen. Der Bus war überfüllt. Vier Weiße, die in ihrem Abteil keinen Platz fanden, forderten im hinteren Abteil vier schwarze Frauen auf, ihnen ihre Plätze freizumachen. Drei von ihnen gehorchten. Rosa Parks weigerte sich. Der Busfahrer holte die Polizei und Rosa Parks kam ins Gefängnis. Sie wurde angeklagt, sich den Weißen gegenüber ungebührlich verhalten zu haben. Mit einer Beteiligung von 95% begannen die Schwarzen, die Buslinien von Montgomery, Alabama, zu boykottieren. Gegen Kaution wurde Rosa Parks nach 3 Tagen wieder freigelassen. Der Busboykott der Schwarzen aber dauerte insgesamt 369 Tage. Als Wortführer profilierte sich der protestantische Pfarrer Dr. Martin Luther King, auf dessen Haus in Montgomery zu dieser Zeit ein Brandbombenattentat verübt wurde. Ein paar Stunden nach dem Attentat rief eine Frau bei Martin Luther King an und sagte: "Es tut mir leid, dass ich euch Bastarde nicht alle umgelegt habe." Die Gruppe um Martin Luther King wurde für den Boykott des Busunternehmens mit einer Geldstrafe belegt. Die Busgesellschaft aber musste auf richterlichen Spruch hin die Schwarz-Weiß-Trennung aufheben. Und das war ein Mann, der sich Harlan Wolf, heulender Wolf, nennt und der, jetzt 68-jährig, nicht mehr bei guter Gesundheit ist. Als Chester Burnett kam er aus Aberdeen, Mississippi 1948 nach Memphis, wo er als Musiker und Radiodiskjockey arbeitete. Der heute allseits bekannte Ike Turner war zu jener Zeit Talentsucher für Sam Phillips und brachte Harlan Wolf ins Sun Studio, wo auch die eben verklungene Aufnahme 1952 gemacht wurde. Diese Nummer soll stellvertretend für hunderte andere Aufnahmen stehen, die Sam Phillips in seinem kleinen Studio auf der Union Avenue mit ungezählten farbigen Musikern machte. Denn wie schon erwähnt, in der Beale Street lungerten sie herum. Die einen musizierten für die anderen, alle schauten sich gegenseitig das Beste ab und träumten von der eigenen Karriere. In Taylor's Restaurant, nahe dem Sun Studio, wurden die Pläne geschmiedet. Und mancher hatte das Glück, von Sam Phillips zum Plattenmacher gekürt zu werden, was lange nicht hieß, dass er ein Star wurde. Viele seiner Produktionen konnte Phillips an die Brüder Chess in Chicago weiterverkaufen, zu denen er einen guten Draht unterhielt. Auch die folgende Aufnahme ist eine frühe Sam Phillips-Produktion. Hier kommt James Campbell, alias Little Milton aus 1953. Es erinnert stark an Lloyd Price's Lordy Miss Claudy, aber es heißt Somebody Told Me.
Instead of being home with my baby, I out having a ball. Well, now she told me she was gonna leave me. Well, but I really don't think it was true, because I love my little baby and I think she loved me too.
Übrigens, der Pianist war damals Ike Turner. Is more to come.
Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She's gonna bring me back on my baby tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon of Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night, stars shining bright. Winds blowing high, love said goodbye. Blue moon of Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky,
pas le nom de la pluie qui font jamais. Shine on the bones, go ahead, let me blue.
Im Juni 1953 verließ Elvis Presley mit einem durchschnittlichen Abgangszeugnis versehen die Elsie Humes High School, die übrigens 1600 Kinder aufnahm, mehr als sein Heimatort East Tupelo Einwohner hatte. In der Precision Tool Company, einer Werkzeugfabrik, fand Elvis erste Arbeit. Von seinem Job als Platzanweiser in Lowe's Kino während der Schulzeit 1950 und 51 abgesehen. Aber in der Werkzeugfabrik blieb er nicht lange. 45 Elektriker und einen Kraftfahrer beschäftigte die Crown Electric Company 1953. Der Fahrer brachte das Material zu den verschiedenen Baustellen in der Stadt. Ein zweiter Mann wurde gebraucht und Mrs. Gladys Tipler, die Frau des Inhabers James Tipler, rief beim Arbeitsamt an. Die Dame im Amt bot ihr Elvis an und sagte, da käme ein sehr netter Junge, aber sie möge bei seinem Anblick nicht erschrecken. Tatsächlich, so berichtet Mrs. Tipler, hätte sie ihm gleich wieder die Tür gewiesen, wäre sie nicht vorgewarnt worden. Sein Haar war ungewöhnlich lang, aber gepflegt und der neue, zugleich auch der jüngste Mitarbeiter, konnte nicht einmal den Spiegel im Pausenraum passieren, ohne sein Haar sauber durchzukämmen.
She'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news, there's good to rock it tonight. I say, oh, meet me in a hurry behind the bar. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all my blues. I heard the news, there's good to rock it tonight.
Zwischendurch das Jahr 1956, Wichita Falls, Texas. Disc jockey Jay Thompson interviewt Elvis.
We're going to ask Elvis some questions, let him tell you straight, because I think you get more out of it that way, and I know that each and every one of you are just waiting to hear him talk. Elvis, boy, we want to first ask you how old you are.
I'm 21, sir.
You're 21 years old. Sure heart, you've got a few months on me, I'll tell you for sure. Tell us, before you got in this music business, what were you doing for yourself?
I was driving a truck.
Driving a truck?
Yeah,
Was that back in Tennessee?
Yeah, I was back in Memphis where I live now. I was trying to say I was learning to be an electrician. And,
you decided to stick to truck driving, huh?
Well, I was driving a truck and I was studying to be an electrician too, see.
I see, and you got all mixed up in this crazy music business, yeah. And that tore the electrician deal all to heck,
electrician,
huh?
Electrician and trucks all up.
Now tell us, how'd you get your first break or to make your first record with Sun Records?
Well, I went into Sun Records and there was a guy in there that took down my name, told me he might call me sometime. So he called me about a year and a half later. I went in and I made my first record, That's Right Mama.
Yeah, and then from there on, why, we know a little about what happened, because, boy, those things spun on the turntables like nobody's business.
Als dieses Interview gemacht wurde, konnte Elvis gerade auf eine zweijährige Karriere zurückblicken. Er war 21, die Villa Graceland kannte er noch nicht und die Straße, an der sie lag, hieß noch Bellevue Boulevard. Das Konzert am Abend zuvor im Municipal Auditorium war wie immer ein voller Erfolg. Und Disc-Jockey Jay Thompson lässt Elvis nochmal erzählen, wie das da so war mit dem Job als Kraftfahrer und Anlernling zum Elektriker. Dann an einem Samstag im Sommer 1953 zu Sam Phillips, $4 auf den Tisch und zwei Lieder für Muttern auf Platte. Marion Kieske McInnes, seine Angestellte, nahm das Geld und, was unüblich war, auch Elvis' Stimme auf Band.
How'd you get your start on the Louisiana hayride? What brought that all about?
I went down there as a, just a tryout, more or less. And I went down there once, and I went back again a couple weeks later, and the people, they seemed to kind of go for my songs a little bit, so they gave me a job down there.
So from then on, you as a regular. You're not with the hayride anymore, are you?
No, last Saturday night was my last night down there.
Last night with the hayride. How'd you pick up these boys, Scotty and Bill? You known them a long time? They live there around you?
Well, they live in Memphis, but I never knew them until we made our first record.
That right?
Yeah.
Well, tell us, what are you doing now? Just making personal appearances around the country? Is that all you're doing?
Yeah, we just touring the country, different place every night.
I got a kick out of that on the hayride last Saturday night, I tell you for sure. Well, anything else particularly you want to tell us before we break this little interview up?
Well, I'd like to tell you that I sure appreciate all the spins you've been giving me. You really helped me a lot, and I'd like to tell you how much I appreciate it, and all the wonderful people that have been writing in and buying my records and coming out to their shows, because that's really what makes anybody. It's the people. You make them or break them.
Well, I'll tell you for sure, they sure go for you, for your style, I'll tell you for sure, because we get the cards and letters every day, we play the records, and incidentally, your new album just taking over our Hillbilly Hip Parade. That well, thing's going like a storm.
That's good, and I'd like to tell you that it's been a pleasure talking to you, and I'll be seeing you again real soon.
We'll be looking forward to it, thank you.
Im Louisiana Hayride wollten sie mich sozusagen mal ausprobieren. Ein paar Wochen später durfte ich nochmal da singen. Sie mochten wohl, was ich mache. Am letzten Samstag war Schluss dort. Jetzt bin ich auf Tour, jede Nacht in einer anderen Stadt. Scotty und Bill, meine Musiker, kannte ich vorher nicht. Sam Phillips hat sie ausgesucht. Sie kommen aus der Band von Doug Poindexter. Samuel C. Phillips. Der Mann mit der glücklichen Hand hatte seit Eröffnung seines eigenen Tonstudios 1950 ungezählte Aufnahmen mit schwarzen Musikern gemacht. Es war nicht nur Geschäftssinn, der ihn, den Sohn eines weißen Farmers aus Alabama, dazu veranlasste. Natürlich erkannte er eine Marktlücke, denn das nächste Studio, in dem Neger ihre Musik aufnehmen konnten, um Platten zu machen, war in Chicago bei Chess. Und kaum ein farbiger Musiker konnte sich die Reise dorthin leisten. Deshalb nahm Sam die Musik in Memphis auf und schickte die fertigen Aufnahmen nach Chicago zu Chess, wo sie zu Schallplatten wurden. Aber auch nach Los Angeles schickte Sam seine Aufnahmen. Firmen wie Modern Records und RPM pressten und verkauften seine Sachen. 1952 erteilte Mr. Phillips einem unbekannten Zeichner von der Beale Street den Auftrag, ein Emblem für sein eigenes Schallplattenlabel zu entwerfen. Es war der Hahn unter den Strahlen der aufgehenden Sonne. Remember 29 and 30, that's when times were hard. Man sagt, dass die Eindrücke aus der Kindheit den Menschen formen. Sam Phillips wurde auf den Feldern seines Vaters von einem gutmütigen schwarzen Angestellten, von Uncle Silas Payne, umhegt und auf den Knien geschaukelt und in den Schlaf gesungen. In seinem späteren Leben sah er mit Zuneigung und Vertrauen in die großen, dunkelbraunen Augen seiner schwarzen Nachbarn. Und diese spürten seine Sympathie und gingen gern zu ihm, dem weißen Geschäftsmann, um die Ecke ihrer geliebten Beale Street. Das übrigens war kein geringerer als Rufus Thomas, von Sam Phillips 1953 in Memphis produziert. Übernehmen wir jetzt die Stimme von Sam Phillips aus dem deutschen Fernsehen, zusammen mit dem deutschen Kommentar des Journalisten George Grunz, dessen Reportage über Elvis wir vor einigen Monaten gesehen haben. Everyone knew that I was just a little struggling.
Jeder wusste, dass ich nur ein kleiner, hartkämpfender Unternehmer war, der neue und ganz verschiedene Talente entwickelte, um der Musik etwas Freiheit wiederzugeben. Ich konnte jedoch auf ein Angebot zurückgreifen, für das sich die eingesessenen Firmen nicht interessierten. Conway Twitty, eine von Phillips' Entdeckungen. Viele Musiker stammen aus dieser Gegend und haben ihre Karriere bei Sam angefangen. Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis. Alle von uns traten in den gleichen Clubs auf, die alle in einem Umkreis von 300 Meilen um Memphis, Arkansas, Mississippi, Tennessee und Missouri lagen. Ich machte nur Country Music. Wenn man zurückblickt, muss man sagen, niemand außer Sam Phillips nahm so viel Einfluss. Die erste Aufnahme mit Elvis war Musik, die es überall in der Gegend gab. Ich fragte ihn erst einmal, was für Musik er mache. Er selbst glaubte, es seien religiöse Lieder, die er selber geschrieben hatte. Ich mag diese schönen ländlichen Kirchenlieder sogar heute noch. Aber damals sagte ich, das geht nicht. Diese Lieder kann ich nicht verkaufen. Und dann habe ich einen Song von einem Weißen mit dem Titel Without Love gefunden. Den habe ich genommen und Elvis angerufen, er solle doch vorbeikommen und sich den Song einmal anschauen, ob er ihm gefiele. Er wohnte an der Alabama Street, ungefähr eine Meile von hier. Ich ließ meine Sekretärin anrufen. Bevor sie das Telefon aufgehängt hatte, war er schon im Studio. Ich wunderte mich über seine Schnelligkeit. Deshalb fragte ich ihn. Er darauf: Ich bin gerannt, Mr. Phillips. Ich bat Scotty Moore und Bill Black, mit Elvis alles Mögliche durchzuspielen, in der Hoffnung, dass etwas dabei herauskäme. Das ging so 6 Monate und ich wollte schon aufgeben. Da fragte ich ihn, ob er denn keine eigenen Vorschläge habe. Er dachte nach und sagte: Mr. Phillips, erinnern Sie sich noch an den Song von Arthur Big Boy Crudup? Es war That's Alright, Mama. Wir machten 2 Aufnahmen und ich sagte zu ihm: Zum Teufel, warum hast du diesen Vorschlag nicht schon früher gemacht? Er war ihm nicht eingefallen.
It just came to me. Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do.
Well, dann sagte ich: Elvis, wir brauchen noch einen Song. Dieser ist so gut, deshalb brauchen wir noch eine Rückseite. Darauf nahm er den von Bill Monroe geschriebenen Blue Moon of Kentucky auf. Ich konnte es einfach nicht glauben. So eine Mischung von echtem schwarzen Gesang und richtiger Country Music. Ich sagte, die kommen beide auf eine Platte.
Back to back. I said, I'm gonna put these things out back to back.
Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon. Keep it shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She's gonna bring me back to my baby tomorrow. Blue moon, keep shining bright.
Wir brachten die Platte heraus und bekamen vernichtende Kritiken, die von lächerlich bis unsinnig reichten. Einige meiner besten Freunde, die meine Rhythm Blues Platten im Radio spielten, sagten: Dieser Junge klingt so nach Country, dass man ihn nach Sonnenaufgang überhaupt nicht mehr singen lassen sollte. Ein krähender Hahn vom Lande. Ich besuchte also Tommy Couture, der jetzt Discjockey bei einem der wichtigsten Country-Sender ist. Ich fragte ihn, ob er Blue Moon of Kentucky spielen würde. Er sagte: Sam, wenn ich das spiele, jagen mich meine Zuhörer aus der Stadt.
Viele von uns werden sich noch an die dazugehörigen Fernsehbilder dieser wunderbaren Sendung von George Grunz erinnern. Ihm sei noch einmal sehr dafür gedankt.
She's never cared for me. Well, I thought I knew just what she'd do. Well, I guess I'm not so smart. Are you trying to tell me all along that you don't live right from my heart? I'm left, you're right, she's gone. You're right, and I'm left all alone. Well, she's going alone, I'm waiting, but now I just don't care. Oh, no.
Was übrigens kaum bekannt sein dürfte, Elvis ging nicht nur einmal im Sommer 53 zum Studio von Sam Phillips, um eine Platte auf eigene Kosten zu besingen, sondern am 4. Januar 54, einem Freitag, zahlte er nochmal $4 für zwei weitere Titel. Es waren die Songs Casual Love und I'll Never Stand in Your Way. Diesmal war Marion Kiska McInnes nicht in der Firma, dafür aber Sam Phillips selbst, der sich nun seinen Namen und die Telefonnummer eines Freundes im Wohnblock nochmals selbst notierte. Sam Phillips hat mit seinem Tonstudio Meilensteine gesetzt, die nicht nur von Elvis, sondern von einer ganzen Reihe anderer talentierter Sänger als Wegweiser verstanden wurden.
Vom Rock and Roll
zum Rock.
Präsentiert eine Sendung mit Beiträgen aus der Serie.
Oh!